Willkommen zu der ersten Folge von meinem Podcast, das Atrium Detail. Mein Name ist Stine Ahrens und ich bin Studentin an der Universität Potsdam und ich habe dieses Projekt im Rahmen einer Modularbeit aufgenommen. In der ersten Folge werde ich zuerst einmal klären, was genau eine Dysarthrie ist und wie man sie von anderen ähnlichen Störungsbildern wie zum Beispiel der Sprechapraxie abgrenzt und bei welchen Krankheiten man eine Dysarthrie erwarten kann. Weil ich in der zweiten Folge ganz genau auf die einzelnen Sprechfunktionskreise eingehen werde, müssen wir zuerst die anatomischen Grundlagen klären, Stichwort Pyramidenbahn. Und dann können wir in der dritten Folge, wenn wir die Eigenschaften und Unterschiede der Dysarthrie-Arten besprechen, das Wissen aus den ersten beiden Folgen nutzen und darauf aufbauen. Zum Schluss werde ich noch einmal etwas zu Diagnostik und Therapie sagen. Und obwohl das eigentlich ein großes und wichtiges Thema ist, habe ich meinen Schwerpunkt auf den Themen der ersten drei Folgen gesetzt. Ich werde am Anfang der vierten Folge noch einmal darauf eingehen, warum ich es nicht sinnvoll finde, das auch noch zu behandeln. Aber schlicht gesagt finde ich, dass sich das Podcast-Format anbietet, um Theoretisches zu festigen, nicht aber so gut, um über die Praxis ohne jede Form von Anschauungsmaterial zu reden. Das wollte ich, bevor es losgeht, noch einmal sagen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr könnt etwas aus diesem Projekt mitnehmen. Als erstes möchte ich kurz auf die Terminologie eingehen. Ich war am Anfang nämlich ein bisschen verwirrt, weil es so viele Begriffe für die Dysarthrie gibt, aber eigentlich sind das nur Bezeichnungen für das Gleiche oder ein minimal abweichendes Störungsbild. Also ob ich jetzt Dysarthrie oder Dysarthrophonie oder Dysarthropneumonie sage, ich meine eigentlich immer die klassische Dysarthrie, die ihr kennt. Jetzt kommen wir schon zur Definition und Abgrenzung der Dysarthrie. Dysarthrie beschreibt nämlich eine Gruppe sprechmotorischer Störungen. Und das ist hier nicht wie bei einer Aphasie die Sprache betroffen und nicht wie bei einer Sprechapraxie die Planung und Programmierung von Sprechbewegungen. Das Problem bei der Dysarthrie ist zwar auch das Sprechen, aber die Ausführung, also das, was nach der Planung erfolgt, ist fehlerhaft. Die Voraussetzung für einen reibungslosen Sprechvorgang ist nämlich das zeitlich richtige Ansteuern und Anspannen oder Aktivieren von Muskeln und das daraus entstehende Zusammenspiel. Und das ist bei der Dysarthrie gestört. Durch eine zugrunde liegende erworbene Schädigung des Gehirns bzw. der Hirnnerven oder des peripheren Nervensystems entsteht eine Abweichung im Tonus der Muskelanspannung. Dieser Begriff ist sehr wichtig für die Abgrenzung von verschiedenen Formen der Dysarthrie, denn es gibt Dysarthrie-Formen, die dafür sorgen, dass der Muskeltonus, also der Spannungszustand der Muskulatur, entweder zu schwach oder zu stark ist, deswegen die Symptomatik bei den verschiedenen Formen auch sehr unterschiedlich sein kann. Ihr werdet vermutlich im Laufe eures Berufslebens sicher mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen zu tun haben, bei denen Dysarthrie-Syndrome auftreten können. Zum Beispiel bei einer infantilen Zerebralparese, einem Schädelhirntrauma, Multipler Sklerose oder verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Morbus Huntington. Was für mich irgendwie augenöffnend war, ist die prozentuale Auftretenshäufigkeit von Dysarthrie bei diesen Krankheiten. Bei fast all den Beispielen, die ich genannt habe, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Dysarthrie in einem Syndrom eingebettet vorkommt, bei über 80%. Nach einem Schlaganfall kann es auch zu dysarthrischen Symptomen kommen. Wie eben ja schon angesprochen, gibt es verschiedene Symptomatiken bei Dysarthrie. Und um die besser zu verstehen, ist es wichtig, sich anzugucken, wo genau die Läsion im Gehirn ist, zum Beispiel infolge eines Schlaganfalls oder durch Hirnabbauprozesse. Die Ursache für die Läsion, also die Ätiologie, gibt Ausschluss auf den erwarteten Ort der Entstehung. Aus der Lokalisation kann man dann Schlussfolgerungen auf die Symptomatik ziehen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt angelangt, auf den ich näher eingehen möchte, nämlich die Lokalisation, insbesondere die Pyramidenbahn. Das ist nämlich die Nervenverbindung aus dem Gehirn bis in die Muskeln der Extremitäten. Jeder motorische Befehl verläuft durch die Pyramidenbahn oder das extrapyramidale System, wozu ich gleich noch etwas sagen werde. Die Pyramidenbahn heißt, denke ich, so, weil die Nervenverbindungen aus dem zentralen Nervensystem, wo sie ja sehr gebündelt sind, in die weit aufgespaltene Peripherie reichen. Man kann den motorischen Kortex und seine Verbindung zum Hirnstamm, den Hirnstamm an sich, die Verbindung vom Hirnstamm zu den Muskeln und die Muskeln an sich der Pyramidenbahn zuordnen. Die Muskeln, die für uns relevant sind, sind dann die aus dem Vokaltrakt oder aus dem respiratorischen System, also eine funktionierende Atmung. Die Nervenverbindung vom motorischen Kortex zum Hirnstamm heißt erstes motorisches Neuron oder zentrales oberes Neuron. Und die Verbindung vom Hirnstamm zum Muskel heißt zweites motorisches Neuron oder peripheres oder unteres Neuron. Bis zum Hirnstamm kann man also von einem zentralen Nervensystem sprechen. Danach sind die Nerven peripher. Diese Einteilung nimmt man an, weil die Nervenverbindungen im Kleinhirn kreuzen. Hier wird auf die gegenüberliegende bzw. kontralaterale Seite umgeschalten. Mit anderen Worten, die Nervenverbindungen verlaufen vom motorischen Kortex auf der rechten Körperseite auf den angesteuerten Muskel in der linken Körperseite. Die Basalganglien und das Kleinhirn gehören nicht dazu, weswegen sie das extrapyramidale System sind. In den Basalganglien sind Nervenkerne angesiedelt, die wie die Pyramidenbahnen zur Bewegungssteuerung da sind. Im Kleinhirn findet zum Beispiel die Bewegungsregulierung statt. Aber die Aufgaben von Kleinhirn sind fast so komplex wie die des Großhirns. Man kann ja, wie eben schon angesprochen, von der Lokalisation der Läsion ausgehend Schlussfolgerungen auf die Art der Dysarthrie schließen. Genauer angucken werden wir uns 4 Läsionsorte, bei denen die funktionelle Klassifikation recht eindeutig ist. Es gibt auch Mischformen oder Läsionen, die an verschiedenen Stellen im Gehirn entstanden sind. Zum Beispiel wäre das bei einem Schädelhirntrauma oder bei Multipler Sklerose. Da gibt es verschiedene Symptome, die auftreten können, weil die Läsion ja mehrere Bereiche im Gehirn in ihrer Funktion beeinträchtigt oder eine Funktion dadurch sogar komplett ausfällt. Die 4 eindeutig klassifizierbaren Orte sind auf jeden Fall das erste motorische Neuron, also die Verbindung vom motorischen Kortex zum Hirnstamm, und das zweite motorische Neuron, die Verbindung vom Hirnstamm zum Muskel. Die beiden gehören, wie gesagt, zur Pyramidenbahn. Und beim extrapyramidalen System haben wir die Basalganglien, die bei einer Läsion 2 verschiedene Dysarthrieformen verursachen können, und das Kleinhirn. Diese 4 Bestandteile und ob sie zur Pyramidenbahn gehören, sollte man sich gut merken. Später werde ich auf die Anatomie zurückkommen, aber wir brauchen noch eine weitere wichtige Voraussetzung, um die Dysarthrieformen zu verstehen, und das sind die 4 Sprechfunktionskreise.